Ja, die letzte Bibelbetrachtung hier ist ja schon 2 Wochen her. Und wir haben ja die gute Möglichkeit, ich war vor 2 Wochen nicht hier, ich konnte das nochmal nachhören und somit hineingenommen werden, zu sehen, wie weit wir gekommen sind, aber auch über welche Inhalte gesprochen worden ist, was hier so mitgeteilt wurde. Und so wie ich das rausgehört habe, hatte Jakob Neufeld eigentlich vor, weiterzukommen oder hatte mehr vorbereitet für die Bibelarbeit, als es zeitlich möglich war, durchzugehen. Und ich wollte einiges aufgreifen vom letzten Mal und einfach etwas vertiefend uns auch, wo es möglich ist und wo auch Bereitschaft ist, mit hineinzunehmen in den Austausch. Wir hatten ja die Kapitel 11 und 12 und vielleicht knüpfe ich da auch an. So vom Zeitlichen, wir werden gleich auch einiges sagen, auch gleich die Texte, die wir gemeinsam lesen. Das wird aus Kapitel 11 sein, ab Vers 16. Aber zunächst vom Zeitrahmen her, wie wir das so einordnen, verstehen, auch nachher kommt ja der Kaleb dazu, das ist einige Kapitel nach 11 und 12. Und das geht um die Landeinnahme und er bittet und sagt, gib mir das, was mir zugesagt worden ist. Und da sagt er, ich bin jetzt 85 Jahre alt und noch so frisch und so kräftig wie damals mit 40, als wir da davor standen, das Land einzunehmen und wo wir nochmal dann diesen großen Kreis und diese knappe 40 Jahre Wüstenzeit gehen mussten. Also somit gehen wir davon aus, dass es ungefähr 5 bis 7 Jahre angedauert hat, bis wir in Kapitel 11 und 12 angekommen sind. Diese ganze Landeinnahme, die viele Kampfführung, das liest sich ja schneller, aber das sind ungefähr so doch mehrere Jahre, in denen das geschieht, was hier so beschrieben wird. Das heißt auch, eine lange Zeit führte Josua mit all diesen Königen Krieg. Also das war nicht immer so ein Tag ein Kampf oder auch der verlängerte Tag, wo die Sonne dann steht, sondern oft eine längere Sache. Die Erklärung für diese großartigen Siege, vielleicht anknüpfend, wir sind ja politisch meist nicht so engagiert, aber heute so dieser Jahrestag, ich dachte, den müssen wir doch erwähnen, wurde ja auch gefeiert, dass vor 70 Jahren die alliierten Truppen dem Hitler-Deutschland den Kampf angesagt haben. Und heute feiern diesen Tag Gedenken Deutsche und auch die Amerikaner und Franzosen denken an diesen Tag, Sieger und Besiegte. Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges haben wir hier in Deutschland Frieden. Es ist so unruhig um uns herum. Das hatte auch ganz viel mit Kampf zu tun. Sicherlich gab es schon immer bei Krieg viel Böses, viel Leid. Hier ist es nochmal bei Josua ganz anders. Hier ist klares Gericht Gottes, ganz klar. Gott kämpft hier. Vieles, was um uns herum passiert, können wir nicht erklären. Aber einfach, ich glaube, diese Tatsache, dass hier in Deutschland schon so lange Frieden ist, ist ein Dank wert. Das haben viele Menschen um uns herum nicht. Es gibt Länder, da ist über 30 Jahre schon kein wirklicher Friede und da wollen wir Gott auch danken für, dass er uns Ruhe gibt, weil er setzt ja die Grenzen fest, er legt Zeiten fest und er steht über den Menschen, die Macht haben. Ja, so die zurück zu Josua, wenn wir hineinschauen, wer die Bibel dabei hat, Kapitel 10, Vers 42, die vielen Siege, die beschrieben werden, und Jakob erwähnte das ja auch in der Bibelarbeit, viele Bibelkritiker oder die meisten können das ja gar nicht glauben und sagen, das sind Wunschdenken, das sind nicht tatsächliche Geschichten, weil es ist nicht möglich, ein Sklavenvolk, nicht geübt im Krieg, wie kann das Rosse und Reiter in die Flucht schlagen, wie geht das? Und ich lese diesen Vers nochmal so als Überschrift über diese vielen Siege, Josua 10, 42. Da heißt es, und alle diese Könige sowie ihr Land nahm Josua auf einmal, denn der Herr, der Gott Israels, kämpfte für Israel. Das ist immer wieder die Begründung, warum es ihnen gelang. Vielleicht auch hier an der Stelle, wenn wir daran denken, bei der Sünde von Achan, als sie loszogen und Gott sagt, da kann ich nicht, da gehe ich nicht mit, weil ich eine Niederlage haben sie erlitten. Als sie vor der Landeinnahme schon standen und Kanaan einnehmen sollten und die 10 Kundschafter allen Angst gemacht haben und dann sagt Gott, gut, dann werdet ihr in das Land nicht gehen. Und dann drehen sie das wieder um und sagen, jetzt wollen wir gehen. Und Gott warnt sie und sie haben eine große Niederlage. Wenn Gott nicht für sein Volk kämpft, dann wird es realistisch. Dann gibt es keinen Sieg. Rosse und Wagen wurden verbrannt. Das war auch im Kapitel 11. Vielleicht können wir diesen Vers einblenden. Wir sind ja schon mit der Leinwand immer verwöhnt, dass wir unsere Bibeln zu Hause lassen. Kapitel 11, also jetzt muss ich selber nach dem Vers schauen. Vers 6 und 7. Da steht, fürchte dich nicht vor ihnen, denn morgen um diese Zeit werde ich sie alle vor Israel zu Erschlagenen machen. Auch hier wieder, Gott ist der, der Kampf führt. Ihre Pferde sollst du lähmen und ihre Wagen mit Feuer verbrennen. Also Gott hat dem Josua und dem Volk Israel diese Möglichkeit verwehrt und geboten, dass sie nicht in die Versuchung kommen, diese Wagen zu nehmen, diese Rosse zu nutzen, um damit bessere Perspektiven für den nächsten Kampf, der ja noch ansteht, zu haben. Sondern es sollte dabei bleiben, wie es von Anfang an war. Ich werde für euch streiten, ihr werdet still sein. Und das muss vielleicht manch einem, der schon manch einen Kampf erlebt hat, schwer gefallen sein, dieses schöne Kriegsgerät da zu verbrennen. Aber es war eine Vertrauensprobe, eine Glaubensprüfung, dass sie ihr Vertrauen auf den Herrn und nicht auf Kriegsgerät setzen sollten. So im Psalm 44 wird das besungen, dass Gott nicht durch Rosse und Wagen hilft, sondern durch seinen Arm. Er ist derjenige, der seinem Volk beisteht. Nach dem Bericht, und das ist ja Kapitel 11 und 12, da wird ja, vielleicht skizziere ich das nur, da gibt es ja eine Koalition von vielen Königen aus dem Bereich des Nordens von Kanaan und die tun sich zusammen gegen das Volk Israel. Und da gibt es ja den großen Sieg, der König Jabin führt das an, Kapitel 11 wird das beschrieben. Und dann wird so die ganze Eroberung dieses nördlichen Kanaan beschrieben und wie sie dieses Gebiet einnehmen. Ich möchte, dass wir jetzt ganz konkret Kapitel 11 ab Vers 16 uns nochmal genauer anschauen. Darauf wurde letztes Mal nur kurz eingegangen. Ich wollte, dass wir uns so durch diesen Text arbeiten und den einen oder anderen Gedanken auch für uns mitnehmen und anwenden. So nahm Josua dieses ganze Land, das Gebirge, den ganzen Süden. Jetzt kommt eine Zusammenfassung sowohl von dem, was in den ersten Kapiteln beschrieben ist, bis hin, was gerade frisch, sage ich mal, durch die Eroberung des nördlichen Teils geschehen ist. Hier ist die ganze Zusammenfassung dessen. Also so nahm denn Josua dieses ganze Land, das Gebirge, den ganzen Süden, und das ganze Land Goschen, die Niederung und die Steppe, das Gebirge Israel und seine Niederung von dem kahlen Gebirge, das gegen Seir ansteigt, bis Baal-Gad in der Talebene des Libanon am Fuße des Berges Hermon. Und alle ihre Könige nahm er gefangen, erschlug sie und tötete sie. Lange Zeit führte Josua mit allen diesen Königen Krieg. Es gab keine Stadt, die sich den Söhnen Israel friedlich ergab, außer den Hevitern, die in Gibeon wohnten. Alles andere nahmen sie im Kampf ein. Denn vom Herrn kam es, dass sie ihr Herz verstockten, sodass es zum Krieg mit Israel kam, damit an ihnen der Bann vollstreckt würde, ohne dass ihnen Gnade widerführe, sondern dass sie vernichtet würden, wie der Herr dem Mose befohlen hatte. Zu jener Zeit kam Josua und rottete die Enakiter aus von dem Gebirge von Hebron, von Debir, von Anab und von dem ganzen Gebirge Juda und von dem ganzen Gebirge Israel. Mitsamt ihren Städten vollstreckte Josua an ihnen den Bann. Es blieben keine Enakiter im Land der Söhne Israel übrig, nur in Gaza, in Gad und in Aschdod blieben sie übrig. Und so nahm Josua das ganze Land ein, ganz wie der Herr zu Mose geredet hatte. Und Josua gab es Israel zum Erbteil nach ihren Abteilungen, entsprechend ihren Stämmen. Und das Land hatte Ruhe vom Krieg. Zunächst soweit, Kapitel 12, das werden wir jetzt nicht so anschauen, aber da wird es einfach detailliert nochmal so beschrieben. Es gibt diese Liste von den Königen, die durch diese ganze Zeit der Kampfführung und Eroberung besiegt worden sind. Das werden wir uns nicht im Einzelnen anschauen, aber diesen Text, den wollen wir zusammen durchgehen. Vielleicht, wenn wir nochmal die erste Folie, die wir gesehen haben, hier ist das nochmal so bestätigt, hier wird nochmal das umrissen, ich habe jetzt keine Karte für uns mit, aber hier wird so das nochmal bezeichnet, was genau eingenommen worden ist. Und nochmal dieser Hinweis, auch wenn diese Formulierungen sind, er nahm sie auf einmal ein, steht nicht im Widerspruch zu dem, dass es an sich eine lange Zeitperiode war, in der dieses Einnehmen, wir können auch nicht wissen nicht, was das heißt, er nahm sie auf einmal ein, vielleicht, dass es ohne Pause geschah, dass das in einer Aktion, in einem Atemzug, sage ich mal, in einem sehr langen Atemzug geschah. Wenn wir die zweite Folie sehen können, dort wird ja dieses so nochmal erklärt, warum das so war, dass das so sich so schwierig zum einen gestaltet hat und dass es auch mit der Ausnahme dieser Hevita, die ja mit List, mit Josua und mit dem Volk Israel einen Bund geschlossen hatten, warum sie sich nicht ergaben oder irgendwie friedlich aufgegeben haben, kapituliert haben. Und die Begründung steht ja in Vers 20, dass es vom Herrn kam, dass sie ihr Herz verstockten. Und so, Jakob hatte das auch letztes Mal schon angerissen. Da weckt sich vielleicht in uns manch einem ein Gerechtigkeitssinn, wo wir sagen, ist das nicht ungerecht? Wieso macht Gott das? Konnten sie dann überhaupt etwas dafür? Weil es hier so heißt, vom Herrn kam es. Und so lesen wir das beispielsweise auch, was mir auch eine Hilfe war, 2. Thessalonicher 2, Vers 11 und 12. Da ist ein ähnliches Thema. Da geht es auch darum, dass Gott den Menschen etwas gibt, und zwar einen Irrglauben, wie das hier formuliert wird. 2. Thessalonicher 2, Vers 11 und 12. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Zum einen ist hier Strafe und Gericht in beiden Stellen, auch in dem Text, den wir hatten und auch jetzt in dem Thessalonicher Text, dass Gott in seiner Souveränität auch richtet und straft. Aber zum anderen, auch gerade aus dem Thessalonicher Text, haben wir das rausgelesen, warum Gott das tut. Er sagt, damit die gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben. Also das ist ja etwas, was zuvor geschehen ist. Dass sie die Wahrheit, dass sie es abgelehnt haben, der Wahrheit zu glauben. Gott ist, das wissen wir, das bezeugt uns die Schrift, Gott ist nicht ein Ungerechter. Und so dieser Vorwurf wird ihm kein Mensch machen können. Ich wollte glauben, ich wollte mich bekehren, aber du hast mein Herz verstockt. Weil Unglaube da ist, weil diese Ablehnung gegen Gott ist, heißt es hier, dass Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns oder der Verirrung schenkt. Oder so wie hier, das Herz verstockt. Und wir kennen auch diese Formulierung an anderer Stelle, damit das Maß ihrer Sünde voll wird. Damit sie in vollem Maß die Strafe bekommen, die für Unglaube auch aussteht. Und so dieses Bild von der Hand Gottes, wenn Gott sie zurückzieht, wenn Gott sein Angesicht verbirgt vor dem Menschen, dann kommt das wahre Herz des Menschen zum Vorschein. Bruder Jakob hatte das letztens auch angeführt und ich fand das sehr treffend, diese an der Stelle. Das tausendjährige Friedensreich, wo der Teufel gebunden sein wird, wo die Menschen das genießen, diese Freiheit, wo die Sünde keinen Platz hat. Nachdem diese Zeit vorbei ist und der Satan wieder losgelassen wird, dann verbünden sie sich gegen Israel und alle Bosheit kommt zum Vorschein. Wenn Gott sich zurückzieht, dann kommt das Herz des Menschen zum Vorschein, so wie es ist, ungläubig und verstockt. Und so, denke ich, können wir das hier auch verstehen, dass Gott ja in seiner Souveränität auch das so bewirkt, wie es hier heißt, es ist vom Herrn. Aber dem geht immer ein Unglaube des Einzelnen vorher. Das geschieht nicht in Ungerechtigkeit oder so, dass der Mensch nicht die Wahl oder die Gelegenheit hätte zu glauben. Erst der Unglaube des Menschen, auch an Pharao sehen wir das sehr deutlich, er weigert sich zu gehorchen und dann kommt dieses Gericht in Form davon, dass Gott ihm das Herz verstockt, nachdem er selber sich Gott gegenüber verstockt hat. Das ist so ein kurzer Versuch, das zu erklären, uns das etwas deutlicher zu machen. Vielleicht haben wir da auch keine Mühe mit diesen Formulierungen. In Vers 21 lesen wir dann, dass Josua die Enakiter aus dem Gebirge ausgerottet hat. Und ich fand das bemerkenswert, wenn wir uns versuchen zurückzuerinnern oder das vor Augen zu führen. Erinnern ist ja falsch, wir waren ja nicht dabei, aber an die Geschichte denken. Sie stehen vor der Landeinnahme, die Kundschafter kommen zurück und dann wird ja berichtet, dass in diesem Land Riesen sind. Und nur Josua und Kaleb sagen ja, lass uns gehen, lass uns das einnehmen, Gott hat etwas versprochen, die Verheißung Gottes steht. Aber dann steigern sie sich da hinein und sagen, das sind so große Leute, wir sind vor ihren Augen wie Heuschrecken. Das ist in 4. Mose Kapitel 13, da formulieren die das so und machen das Herz des Volkes ja total, ich weiß nicht die Formulierung, ich meine, sie weichen das auf oder so. Vielleicht weiß jemand die Formulierung, ich habe sie gerade nicht. Matt, glaube ich. Sie machen das Volk, das Herz des Volkes matt. Also sie sind total mutlos niedergeschlagen. Und sie gebrauchen dieses Bild und sagen, da sind die Söhne Enaks. Und das sind solche Riesen und wir sind wie Heuschrecken, kamen uns vor wie Heuschrecken vor ihren Augen und das waren wir auch vor ihnen. Und ich glaube, es war auch gar nicht so sehr übertrieben. Es waren ja tatsächlich Riesen. Aber es gab nur zwei, den Josua und den Kaleb, die damals schon gesagt haben, aber wir werden, lass uns das machen, lass uns hinziehen, lass uns das einnehmen, was Gott uns schenkt. Und hier, gute 40 Jahre danach, kann Josua diesen Sieg über diese Riesen einfahren, der ihnen damals schon möglich gewesen wäre. Ich wollte uns herausfordern und Jakob hatte so das Stichwort schon erwähnt, die Verheißungen Gottes, die wir haben. Was braucht es für uns als gläubige Menschen, um das, was Gott uns verheißen hat, in Anspruch zu nehmen? So wie damals. Die Verheißung stand ja. Das Land habe ich euch gegeben, sagt er schon zu Abraham über 400 Jahre vorher. Und ich habe nochmal bewusst gelesen, 1. Mose 15, da steht wirklich, das Land, das ich dir und deinen Nachkommen gegeben habe. Er hat es nicht erlebt, persönlich, aber das ist so als etwas, was schon geschehen ist, so formuliert Gott sehr, sehr häufig Verheißung. Und daher für uns auch die Anwendung, was braucht es, was gehört dazu, damit wir die Verheißungen Gottes in Anspruch nehmen können. Würde ich uns herausfordern, uns daran zu beteiligen. Wenn ihr einen kurzen Satz habt oder ein paar Worte, dann könnt ihr es vom Platz aus sagen, dann wiederhole ich das. Ansonsten bringe ich auch gern das Mikrofon. Was brauchen wir, um die Verheißungen, die uns gegeben sind, tatsächlich in Anspruch zu nehmen, so wie die damals das Land einnehmen sollten? Festen Glauben. Ja. Dass das, was Gott gesagt hat, tatsächlich stimmt. Ja. Mhm. Dem, was Gott sagt, zu vertrauen. Ja. Vertrauen, wie würden wir das beschreiben? Ist das einfach sagen, ja, das stimmt, was Gott sagt? Oder was heißt Vertrauen in dem Fall? Ja, glauben, handeln, ja, losgehen. Also Gehorsam folgt auf dieses Vertrauen, auf diesen Glauben. Glaube ist eine sehr aktive Sache. Es ist nicht nur ein Bejahen, ja, das ist so. Jesus unterscheidet das ja, greift das ja auf und sagt, das Wissen, dass es Gott gibt und so weiter, darum geht es gar nicht. Das wissen ja die Dämonen auch, die fürchten sich ja. Aber dem zu gehorchen, also nicht nur an Gott glauben, sondern Gott glauben, ja, und handeln. Ja, vielleicht auch so eine himmlische Sicht braucht es wahrscheinlich dafür, weil das noch nicht greifbar ist. Der Abraham, über den heißt es ja in Galater, dass er Gott vertraut hat und das wurde ihm zur Gerechtigkeit. Er hat das, als wenn das schon tatsächlich, so wie Gott das gesagt hat, ich habe dir das gegeben, so hat er es angenommen. So ein festes Vertrauen, so eine himmlische Sicht. Es ist noch nicht da, aber ich betrachte das als von Gott gegeben. Es ist noch nicht sichtbar, aber es ist bereits zugesprochen. Ja, man könnte sagen, wir sind Heuschrecken. Wir sind klein. Vielleicht ist das gar nicht so das Problem, sondern eine hohe Sicht von Gott, eine himmlische Sicht, zu wissen, Gott ist größer als der Feind. Gott ist größer als die Riesen von Enak, die Nachkommen Enaks. Vielleicht ist das auch ein Punkt, den wir als gläubige Menschen auch lernen müssen. Kennen wir unseren Feind oder wissen wir, wie er angreift? Hier waren Menschen, die hatten ein sehr hohes Bild von diesen Riesen, aber das hat nicht gereicht. Da musste mehr her, da musste die Größe Gottes vor ihre Augen gerückt werden. Ich dachte, wir machen einen kurzen Abstecher zu Epheser Kapitel 6, Vers 12. Da wird uns auch nochmal deutlich, dass wir uns so schnell auch da wiederfinden, als Heuschrecken, als klein und nichtig gegenüber unserem Feind. Epheser Kapitel 6, Vers 12, das steht ja in dem Zusammenhang, wo es um die Waffenrüstung geht. Da sagt Paulus, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Also da verschweigt die Bibel auch nicht so, dass sie uns was vorenthält und sagt, krempelt die Ärmel hoch, strengt euch an, sondern sehr realistisch, sehr deutlich und sagt, nicht gegen Fleisch und Blut. Wir haben tatsächlich Mächtige vor uns, Gewalten vor uns und wir sind tatsächlich schwach und nichtig und wir können nicht einfach zum Kampf antreten. Das ist gar nicht möglich. Deswegen so die Einschätzung der Kundschafter, dass sie gesagt haben, Das geht nicht. Die werden uns fressen. Die werden uns aufreiben. Die ist erstmal sehr richtig. Aber dann muss es den nächsten Schritt geben, dieses Vertrauen, dieser Glaube, dass Gott größer ist, diese himmlische Sicht. Und dann kann man trotzdem gehen in diesen Kampf, in der uns bevorsteht. Ich möchte, dass wir 2. Korinther 10 lesen. Da beschreibt derselbe Paulus, der eben noch gesagt hat, nicht gegen Fleisch und Blut, und hat den Feind so skizziert, gegen den wir zu kämpfen haben, die Feinde des Christen. Und der beschreibt in 2. Korinther 10, Vers 4, wie er kämpft oder wie sie als Apostel kämpfen. Er sagt, denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi und sind bereit, allen Gehorsam zu strafen, wenn euer Gehorsam erfüllt sein wird. Es ist ein ganz interessantes Bild, was er hier gebraucht und sagt, dass die Waffen, die geistlichen Waffen, die einem Christen zur Verfügung stehen, um Verheißenes in Anspruch zu nehmen, um Sieg zu haben im Kampf, dass sie nicht fleischlicher Natur sind, sondern sie sind mächtig. Und dann heißt es hier, alles zu zerstören, was sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Eigentlich ein sehr schönes Bild, auch was diese Riesen angeht. Riesen sind ja groß. Wenn sich so ein Riese vor einem erhebt, der verdeckt einem schon mal die Sicht für das, was dahinter ist. Und er sagt, wir haben Waffen als gläubige Menschen in Christus, die sind mächtig, alles niederzureißen, was sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Alles, was sich zwischen dich als Kind Gottes und Gott stellen möchte, das soll niedergerissen werden, und das kann auch. Gott muss immer größer sein als alles, was sich gegen ihn erhebt, was sich so dazwischen stellt. Ich fand dieses Bild so eindrücklich, wenn wir zu Gott aufschauen und da erhebt sich etwas dazwischen, dann möchte uns was die Sicht verdecken, dann sagt er, wir haben die Waffen, dass wir das niederreißen können, sodass wieder freie Sicht ist und wir wissen, wer Gott ist. Weil das Problem waren ja an sich nicht die Riesen, auch damals vor gut 40 Jahren in der Wüste. Die waren tatsächlich groß und die Städte waren tatsächlich gut befestigt und die waren wirklich viel, viel mächtiger als das Volk der Israeliten. Aber Gott war größer und diese Sicht war auf einmal nicht mehr gegeben. Und wahrscheinlich ist das auch so immer wieder unser Kampf. Unser Kampf, es ist nicht, wir brauchen den Teufel nicht verniedlichen oder Sünde verharmlosen und dadurch den Kampf erleichtern. Aber wir brauchen eine große Sicht von Gott, dass wir alles niederreißen, was sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Wir brauchen eine himmlische Sicht, um Verheißenes in Anspruch zu nehmen. Sonst sind wir schnell dabei und sagen, ja, wo ist das alles, was Gott verheißen hat? Weil uns vielleicht irgendwelche Riesen die Sicht zu Gott, zu Christus, versperren. Das klingt jetzt vielleicht etwas theoretisch, aber ich glaube, jedes Kind Gottes, was sich schon so in solchen Kämpfen wiedergefunden hat, weiß, glaube ich, wovon ich spreche, dass es Momente gibt, wo einfach der Blick zu Christus fehlt, wo die Probleme und die Anfechtungen, diese Riesen auf einmal so groß sind, dass wir sagen, das werde ich nicht schaffen. Ich werde hier untergehen. Ich werde zerfressen und aufgerieben. Ich möchte uns fragen, vielleicht gibt es jemand, der in zeugnishaft auch was weitergeben möchte. Welches sind oder waren so Riesen in deinem Leben, die dich einschüchtern? wo du immer wieder Kampf hast. Das erhebt sich wieder und will dir die Sicht zu Gott verdecken. Was sind solche Riesen? Was sind solche Gedankengebäude, die zum Einsturz gebracht werden müssen? Vielleicht machen wir das auch schnell zu einer falschen Anwendung, dass wir sagen, wenn ich solche Riesen, solche Kämpfe in meinem Leben habe, dann ist das ein Ausdruck dafür, dass ich ein schwacher, schlechter Christ bin. Aber das eine hat erstmal mit dem anderen gar nichts zu tun, glaube ich, weil die sind ja da. Da erhebt sich ja immer etwas, was uns ja so den Glauben verwässern, schwächen möchte, was uns einschüchtern will. Wir haben schließlich nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Ich lasse das so offen. Wenn jemand da noch was sagen möchte, darf er das gerne tun. Was mir dieser Vergleich, oder ich habe das auch zum Vergleich genommen für mich, irgendwo kam mir der Gedanke, interessant, der Josua bekommt diese zweite Begegnung mit den Riesen. Das erste Mal haben sie ihnen den Rücken gekehrt und sind davongezogen. Aber dieses Mal begegnet er ihnen wieder und er besiegt sie. Ich fand das so treffend. Ich dachte, so ist unser Gott. Er gibt uns häufig so, wo wir merken, an der Stelle habe ich schon mal gestanden. Und ich habe die Prüfung vielleicht nicht geschafft. Und jetzt stehe ich nochmal da und es sind dieselben Riesen. Aber ich kann Sieg davon tragen. Es gibt Lektionen, die müssen wir unbedingt lernen. Und das hat häufig und in erster Linie mit Gottvertrauen zu tun. Und so machen wir vielleicht manchmal Umwege wie das Volk Israel, aber wir kommen nochmal an denselben Punkt vor dieselben Riesen und wir dürfen diese zweite Chance nutzen und Sieg davon tragen. Ich überlege, ob ich dieses Beispiel erzähle. Johann, wie viel Zeit haben wir noch? Was sagt die Uhr? Haben wir schon sie erschöpft? Haben wir noch? Okay. Ich erzähle das ganz kurz. Ich hatte eine kurze Begegnung, die ist schon länger her. Zum ersten Mal die Frau im Leben gesehen. Sie hat angehalten, ich sollte sie mitnehmen in die Stadt. Und sie setzte sich rein und irgendwie ging es ihr nicht gut. Ich weiß nicht, ob sie unter Medikamenteneinfluss stand oder wie auch immer, man merkte, ihr ging es gar nicht gut. Und ich sollte sie runterbringen zur Stadt, habe das auch getan und ich hatte so den Gedanken, sag ihr doch was Gutes, sag ihr doch was vom Evangelium. Und ich weiß nicht, ich hatte den Eindruck, ich habe es einfach nicht genutzt oder nicht hingekriegt. Und so stieg sie aus und ich hatte so unbefriedigtes Gefühl, warum hast du das nicht getan? Ungefähr ein halbes Jahr später, an derselben Stelle ungefähr, die Frau sprang fast vors Auto und sie wollte mitgenommen werden. Und ich dachte, das gibt's doch nicht, das hatte ich doch schon mal. Genau so. Und so setzte sie sich ins Auto und ich kam gerade von einer Hochzeit und die Bibel lag vorne auf dem Beifahrersitz und ich musste sie weglegen, damit sie Platz nimmt. Und so hat Gott mich einfach da so reingeschubst in diese Situation und sie fragte, das war doch eben eine Bibel, oder nicht? Ich sage, ja. Sind Sie Pastor? Ich habe das nicht beantwortet. Sie sagt, ich glaube auch an Gott. Und so ergab sich ein Gespräch, das waren 10 Minuten, aber ich war so erstaunt über unseren Gott, dass er sagt, du hast noch mal die Gelegenheit. Ich bereite auch alles vor. Du brauchst gar nicht viel überlegen und du kannst einfach nur staunen. Gott stellt dich nochmal dahin, wo du schon mal warst und schenkt dir Sieg. Einfach als Zeugnis, ja, das war sehr unverhofft so hineingetroffen und es war eigentlich sehr hektisch. Ich fuhr von A nach B und beeilte mich und da war keine menschliche Leistung. Also das mit den Heuschrecken, das passte eher schon zu mir in dem Moment und Gott hat das so einfach geführt. Daher will ich uns Mut machen, wenn es Dinge gibt, wo wir merken, da habe ich nicht Sieg davongetragen, da waren Riesen und ich musste ihnen den Rücken kehren. Unser Gott ist gut, er führt uns nochmal dahin, er möchte Glauben bewirken in unserem Herzen. Er möchte, dass wir eine himmlische, hohe Sicht von ihm haben. Vers 22, zurück zu Josua. Vers 22 lesen wir, dass nicht ganz alle ausgerottet wurden. Das heißt, es blieben keine Enakiter im Land der Söhne Israel übrig, nur in Gaza, in Gath und in Ashdod blieben sie übrig. Und ich dachte, schade. Schade, warum blieben da noch einige Riesen übrig? Ich glaube, wir hätten auch gerne mit einer Schlacht auch gerne alle Probleme besiegt. Sieg so für ein ganzes Leben davon getragen. Also wir sagen, jetzt ist Frieden. Aber es bleibt eine tägliche Herausforderung. Wir lesen das, diese Formulierung, ich sterbe täglich. Oder Jesus sagt doch, dass wir bezüglich der Nachfolge unser Kreuz auf uns nehmen sollen, täglich und ihm nachfolgen. Dieses Beständige, dieser lange Kampf, von vollkommenen Sieg davontragen. Aber das steht uns noch nicht zu, da sind noch Riesen. Da ist noch Kampf. So bezüglich dieser Ruhe, was auch hier in dem Kapitel erwähnt wird, direkt danach, da heißt es, und das Land, beziehungsweise am Ende des 11. Kapitels, und das Land hatte Ruhe vom Krieg. In Hebräer Kapitel 3, angefangen Kapitel 3 bis in Kapitel 4 hinein, greift der Schreiber das mit der Ruhe auf und erklärt und macht deutlich, Josua hat das Volk nicht in die Ruhe hineingeführt, die im weitesten Sinne gemeint ist. Hier spricht die Bibel von Ruhe, vom Krieg und dass das Land Frieden hat. Aber wir lesen in Psalm, ich glaube, da ist gar nicht angegeben, wer den Psalm geschrieben hat. Da heißt es, dass nochmal ein Heute ausgerufen wird und auch verbunden mit einer Warnung vor Unglauben. Vielleicht können wir auch in Hebräer Kapitel 3 noch einmal kurz hineinschauen, beziehungsweise Kapitel 4 ist das schon. Da wird dieser Psalm auch zitiert, dass die Verheißung Gottes weitergeht als nur bei dieser Landeinnahme, die Ruhe, bei der Landeinnahme von Kanaan, sondern dass es eine Vorausschau, eine prophetische Sicht hat, und zwar, dass Gott von einer Ruhe spricht, eine Sabbatruhe für sein Volk, wo wir dann lesen, wer in seine Ruhe eingegangen ist, Kapitel 4, Hebräer 4, Vers 10, wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Verbunden mit diesem Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verhärtet oder verstockt euer Herz nicht. Und die Bibel ruft uns dazu, der Schreiber warnt die Hebräer und sagt, seht zu, dass nicht in irgendjemand ein Herz voll Unglauben ist, was irgendwie der Wahrheit, diesem Ruf Gottes, der Verheißung Gottes nicht glauben will. Und so stellt uns die Bibel das in Aussicht und sagt, es wird eine himmlische Ruhe geben, in die wir eingehen sollen. Und dann heißt es auch in dem Text, im Hebräertext, lass uns eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen oder eifrig bestrebt sein. Wir hatten in der Gebetszeit auch so von Jakob angeleitet, diese Sicht auf unseren kommenden Herrn, dieses Ausstrecken nach der Ewigkeit. Und die Bibel ruft uns jetzt zu und sagt, wir sollen eifrig sein, in jene Ruhe eingehen zu wollen. Diese Sicht, diese himmlische Sicht auch an der Stelle. Vielleicht ist es auch ein Trost für jeden, der müde ist. Wir kennen das auch aus dem Alltag. Wir sind müde von der Arbeit. Manchmal sind wir auch sogar müde vom Ausruhen. Müdigkeit gehört irgendwie zu unserem Leben. Wir sind müde, bis hin zu, dass wir sagen, sogar Menschen sind sogar lebensmüde. Müde einfach vom Leben. Und da kann man das so gut nachvollziehen. Das heißt, die zur Ruhe gelangt sind, sie ruhen auch von ihren Werken. Zum einen ist es schön, wenn wir Urlaubszeit haben, wenn wir mal nach getaner Arbeit uns ausruhen können. Wir sind ja so auch geschaffen, dass wir das brauchen als Menschen. Wir brauchen Ruhezeiten. Aber dieses, dass unser Herz so richtig zur Ruhe kommt und nichts mehr braucht, das steht noch aus. Hier lesen wir, so wie der Psalmschreiber, ich denke, da können wir uns schnell wiederfinden, was betrübst du durch meine Seele und bist so unruhig in mir? Da kann es draußen herum so schön sonnig und so ruhig sein, aber innen drin tobt irgendwie der Sturm. In der Seele ist die Unruhe. Und da, auch da kann Ruhe ja einkehren. Wir hatten vergangenen Sonntag eine Predigt über Segen. Und ähnlich wie mit den Verheißungen, wie viel haben wir von diesem Land im Bilde gesprochen, schon eingenommen, was uns zugesprochen ist. Wie viel Ruhe hat unser Herz gefunden, unsere Seele. Und ich kenne das, wenn ich meine Frau fragen würde zu den letzten Tagen, sie waren sehr, sehr unruhig. Sie hat mich öfter gefragt, wer jagt dich? Wir kennen Unruhe, wir kennen diese Zeiten, wo wir uns sehnen nach Ruhe, dass unsere Seele zur Ruhe kommt. Und alles das ist wieder beim Herrn. Wir lesen, dass alle Verheißungen in Christus Ja und Amen sind. Unter den Gehorsam Christi muss alles drunter gelegt werden. Alles, was sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, muss unter Christus, unter den Gehorsam Christi. In Christus, in seiner Nähe, kommt unser Herz zur Ruhe, erfährt diesen himmlischen Segen, den Frieden, sodass wir auch da bei unserer Kampfführung sagen können, das Herz hatte Ruhe vom Krieg, weil der Herr da ist, weil wir in seiner Nähe sind, weil wir eine freie Sicht zu ihm haben. Ich wünsche uns, dass wir in allen Stürmen, die uns auch treffen mögen oder wo wir vielleicht mittendrin sind, uns daran üben, eine freie Sicht und eine hohe Sicht von Gott zu haben. Riesen wird es unser Leben lang geben, bin ich von überzeugt. Aber die Ruhe, die ist schon versprochen und die ist zugesagt. Und die werden wir auch einnehmen. Lass uns darauf achten, dass unser Herz gläubig ist. Amen. Ich möchte uns bitten, dass wir uns erheben, will mit uns noch beten.